HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Man kennt sie als Heldin in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Mitte der 90er wurden sie vor allem bekannt und sehr beliebt als bundesweite Nachtschwester, die die ganze Fernsehnation kabarettistisch verarztet hat. Ja, und eine begnadete Sängerin sind sie auch. Wir fangen vielleicht mit letzterem Talent an, denn sie haben ein Solo-Bühnenprogramm mit dem doppelbödig programmatischen Titel In My Sixties. Ja, und 60 wurden sie 2010 selbst.
Ja, und deswegen weiß ich, wie es ist, in My Sixties zu sein.
Wie ist es?
Ich finde es prima, also auch nicht groß anders als vorher. Ich finde es in Ordnung und ich finde, es wird sogar manches leichter, wenn man es mal akzeptiert hat.
Und der Stress von einem abfällt. Was wäre das in Ihrem Fall?
Naja, dieses, bei Frauen doch speziell auch in unserer Branche immer dieses, ich muss jung sein, ich muss schlank sein, ich muss mich vergleichen lassen mit den anderen Schauspielern und so, dass man einfach sagt, so, ich lasse mich ja nicht liften, ich gehe ja ungeliftet durch mein schauspielerisches und menschliches Leben, habe ich mir vorgenommen. So, ich sehe einfach so aus und ich habe diese Falten um den Mund und um die Augen, so, und ist jetzt okay, und wenn sie mich wollen, dann nehmen sie mich eben und sonst eben nicht, und es ist auch okay. So, das ist früher, finde ich, ist man viel mehr oder lässt man sich viel mehr dieser Konkurrenz dann zuschreiben oder diesem, ich muss jetzt irgendwie so sein, ich muss überhaupt nichts mehr.
Das ist herrlich frei, oder?
Ja, das ist wirklich befreiend.
Befreiend vielleicht auch, ich weiß nicht, Ihr musikalisches Programm, das natürlich Songs aus den 60s beinhaltet.
Ja, das ist die andere Seite von In My 60s, weil es auch um meine 60er Jahre ging, weil das ist die Musik, die mich geprägt hat, die ich liebe, und ich mache ja immer meine Programme, gestalte ich mit der Musik meiner Kindheit und Jugend, weil es einfach diejenige ist, die einen, ich glaube, das geht nicht nur mir so, einfach am meisten gibt, die einen ins Herz trifft und die man nie wieder, also die einen auch nie wieder verlässt. Natürlich gibt es später auch Musiken, die man toll findet, aber so intim berührt einen nie wieder Musik. Und deswegen versuche ich immer, also diese Musiken zu nehmen und aber immer, je älter ich werde, andere Aspekte doch des Rangehens an diese Zeit zu finden. Ich mache ja immer Programme, wo ich mit der Musik die Gesellschaft der Zeit erkläre. Auch die Gender, also die Geschlechterrollenfrage.
Auf die kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Das ist das dritte Soloprogramm in 30 Jahren. Das
keine besonders große Ausbeute.
Naja, Sie sind ja hauptberuflich als Schauspielerin unterwegs. Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh war das erste, 82 entstanden. Dann folgte um die Jahrtausendwende Gebrauchte Lieder und jetzt eben In My 60s.
Ja.
Und immer wieder sind es die Songs aus den 60ern. Wie hat 60ern. Wie hat sich das denn verändert, wenn Sie sagen, es sind immer wieder die gleichen Songs?
Also ich habe tatsächlich ein anderes Rangehen und da brauchte ich immer ein Jahrzehnt, um das zu finden. In meinem ersten Programm habe ich praktisch so kämpferisch-feministisch aus den 80ern eine Bestandsaufnahme des weiblichen Rollenbildes der 50er Jahre, also meiner frühen Kindheit, gemacht und habe mit den Schlagern gezeigt, was von den Frauen damals erwartet wurde. Es ging mit diesen 50er Jahren Schlagern, die ja sehr, sehr explizit waren, sehr gut. Also hier ging es immer Cindy, dein Herz muss traurig sein, der Mann, den du geliebt, ließ dich allein und sie steht am Kai und wartet und so weiter. Die Männer sind in der weiten Welt und sind Seemänner und Gauchos, und das war irgendwie ziemlich gut. Und das hatte was sozusagen Kämpferisches, so, also sowas, ich wollte zeigen, guck mal, so, das hat die Zeit, haben diese Schlager mit uns gemacht. Und im nächsten Programm wieder, also das waren damals 14 Jahre später, habe ich mir die Männerrolle vorgenommen und habe viel Elvis Presley und Hank Williams gesungen und habe mit großer Lust diese Seite an mir auch dann hervorgeholt, nämlich die zum Beispiel der aktive Teil zu sein. Das fand ich total super, dass ich mir den Elvis Presley anverwandeln kann als Frau. Also es hatte ja was von Genderbending, dann auch die Männer, die schwulen Männer machen das immer. Und da sind Transvestiten, kennt man seit vielen Jahrzehnten. Das sind immer die Männer, die Frauen nachmachen. Und ich habe eben als Frau auch mal sozusagen die Jungs mir angeeignet. Und jetzt...
Aber nur musikalisch, also nicht im Kostüm.
Ja, nein, das Kostüm ist mir gelinde gesagt scheißegal. Ich würde nie hier den ganzen Aufbau mit Make-up, und das ist mir völlig wurscht, das Outfit, sondern mir geht es um den Gestus. Das, was ich rausholen will, hört man in der Stimme. Und deswegen arbeite ich gar nicht groß mit Requisiten oder Kostümen, sondern wirklich mit Minimalismus, bisschen gestisch und vor allem in der Stimme rausholen, wie die zum Beispiel Männlichkeit fühlen, wie ich auch als Kind das empfunden habe, wie der Elvis Presley das so, wie der dann irgendwie so sexy klang, wie das hat er mit der Stimme gemacht. Und jetzt in meinem 60s-Programm, ja, da geht's eigentlich drum, jetzt vielleicht mit weniger parodistischem Impetus daran zu gehen, sondern mir diese Balladen selber zuzugestehen. Also Dusty Springfield ist ja die große Unglückssängerin, eine große Melodramatikerin, die immer, wenn es den Frauen scheiße geht, sozusagen das passende Lied hat und großartig überzeugend gesungen hat. Und das wirklich mit dem so einer kleinen Nuance von daneben stehen, satirisch, dass man sie kaum mehr merkt. Und dass ich mir das wirklich zugestehe, dass ich in diese Balladen mal reingehe und nicht die Parodistin bin, nicht die erkennbare Kabarettistin, sondern jetzt bin ich inzwischen eine Frau über 60, die einfach sozusagen aus dem Leben singt. Und das kann ich erst jetzt, das konnte ich mit Mitte 30 noch nicht. Und dann kam eine Kollegin an und sagte, Mensch, du musst mal ein Balladenprogramm machen und so. Ja, weiß ich gar nicht, es wäre auch wieder langweilig, aber die paar, die da gut eingestreut in dem Programm sind, die sprechen mir aus dem Herzen. Das ist jetzt sozusagen, die Distanz zu den Liedern wird ein bisschen kleiner. Und das ist eine Mutfrage, dass ich mich das traue. Das geht jetzt erst mit über 60.
Sind das musikalische Edelsteine, die die 60er bergen? Oder ist es wirklich die melancholische Erinnerung an ihre eigene Jugendzeit und die Wünsche und Träume, die damit verbunden waren?
Das ist ja beides. Das sind oft musikalische Edelsteine. Manchmal ist es aber auch ideologisches Geröll und manchmal eben auch in ein und demselben Lied. Und auch das führe ich vor, damit wir nicht etwa in so eine nostalgische Stimmung kommen, so, ha, früher war alles besser und 60s und dann abrocken und so wie Grease oder so. Es gibt ja genug diese Veranstaltung über 50er, 60er, 70er Jahre und alle denken an ihre Vergangenheit und es ist völlig unkritisch und undistanziert. Das ist überhaupt gar nicht mein Ding, sondern ich will eigentlich zeigen, wie war unser Zustand, wie war mein Zustand damals, dass diese Lieder so auf mich wirken konnten. Und da kommt dann doch sehr viel von Verklemmtheit, von noch nicht wissen, von gar nicht so schönem, kein Grund nostalgisch zu sein, finde ich. Und das macht dann klar, wieso jemand wie Dusty Springfield einen so befreien konnte oder wieso die so ein Role Model werden konnte, weil die mit so einer Souveränität das gesungen hat, die man selber ja noch gar nicht hatte. Und das hatte sie übrigens selber auch noch nicht. Das war eine relativ verklemmte Person, wie ich inzwischen weiß, nachdem ich die ganzen Biografien gelesen habe. Aber wie sie gesungen hat, hat einem irgendwie Mut gegeben und gesagt, man kann es alles schaffen, man kann es durchstehen. Und das war eine Stärke. Und die war neu bei Frauen. In den 50er Jahren war die Popmusik absolut von Männern bestimmt. Der ganze Rock'n'Roll war männlich. Und Anfang der 60s kamen dann erst die Frauen. Janis Joplin, klar. Kurze Phase, aber wichtiger. Aber jetzt im Pop-Bereich war eigentlich Dusty Springfield so der erste große Solo-Star. Da kamen die Supremes und die ganzen Girlgroups. Das waren ein neues Phänomen der 60er. Und auch das war wichtig für mich damals, dass es Frauen gibt, mit denen ich mich identifizieren kann auf einmal.
Dusty Springfield ist eine ihrer Wunschmusiken, die hören wir noch im Lauf der Sendung, im Original. Für den ersten Titel aus ihrem Soloprogramm haben sie sich aber nicht Dusty ausgesucht.
Habe ich mir Dean Martin ausgesucht, weil ich den natürlich besonders liebe und weil ich an dem so toll finde, dass der so unverhohlen erotisch sich gibt. Also der spielt so richtig den Macho und im Grunde ist es toll, den zu parodieren, weil der sich selber schon parodiert. Weil der sagt, so, ich gebe euch den Kerl, den ihr haben wollt, den absoluten Ranwanzer und Schlunzer und der absolute Verführer in der Stimme. Das ist einfach ganz toll. Und es ist fast brechtisch, weil der steht einen Schritt daneben und sagt, ich zeige euch mal, was ihr von mir gerne haben wollt. Es ist gar nicht identifikatorisch, sondern es ist, er spielt im Grunde selber mit diesem männlichen Rollenbild vom Verführer und das gefällt mir so gut.
Maren Kreumann als Dean Martin mit In the Chapel, In the Moonlight aus ihrem neuen Programm In the 60s.
How I love to hear the organ in the chapel in the moonlight while we're strolling down the aisle where roses entwine. How I love to hear you whisper.
Mitten in den 60ern. In ihren 60ern waren wir gerade, Maren Kreumann, meinem heutigen Doppelkopfgast.
Und da muss ich wirklich, bei diesem Lied muss ich einfach die Band erwähnen, denn die singen, also man hat das ja gerade wieder gehört, ich liebe sie immer. Sie singen so göttlich, sie spielen nicht nur gut, sondern sie sind so ein toller Background-Chor. Das ist Johannes Roloff und Band, der, mit dem ich auch mein letztes Programm gemacht habe, mit dieser Band-Konstellation. Also ich habe immer zwei Besetzungen, aber mit Johannes erarbeite ich das immer. Das ist übrigens der musikalische Leiter der Geschwister Pfister. Ein wunderbarer Musiker, der gleichzeitig E-Musikkonzerte, Chopin, Bach, alle Solokonzerte macht und dann eben dieses Genre der Popmusik auch so wahnsinnig differenziert beherrscht. Und wie er das arrangiert, das ist einfach ganz, ganz große Kunst, finde ich. Und er hilft mir auch bei diesem Programm, weil er natürlich aus dem Fundus, den ich anbringe an meinen Erinnerungsschätzen, filtert er raus, was kann man in dieser Besetzung gut machen, was kann er gut arrangieren, was klingt dann wirklich gut auf der Bühne. Also ein sehr wichtiger künstlerischer Partner für mich, der Johannes Roloff.
Ihre Begeisterung ist unüberhörbar, Frau Kreumann.
Ja.
Im September 2011 hatte dieses ihr neues Soloprogramm in Berlin Premiere. Und immer wenn Sie nicht unterwegs sind oder Theater spielen und drehen, dann sind Sie mit diesem Programm auf Tournee, also das ganze Jahr 2012 noch. Wer sitzt eigentlich im Publikum? Alles auch 60s?
Also schon viele. Es ist erstaunlich, dass mich das Publikum begleitet seit meinem ersten Programm ganz treu. Also in Berlin, als wir da die 2 Wochen nach der Premiere gespielt haben, war das ganz rührend, dass dann wirklich fast nach jeder Vorstellung, die fassen sich dann richtig in das Herz, wenn ich da signiere und kommen dann auf mich zu und sagen, wissen Sie, ich habe Sie damals, welches Jahr war das? War das nicht 1983? Ja, im Gripstheater. Ja, genau, da habe ich Sie gesehen. Und die kommen alle 10 Jahre, die bleiben mir treu, obwohl ich so selten Programme mache. Ich spiele die natürlich immer lange, meine Programme. Aber die sind mir treu und oft sind es Leute, die überhaupt kein Fernsehen gucken, die dann etwas mitleidig fragen, weil man ja weiß, so freiberufliche Künstler haben es schwer. Die sagen, was haben Sie denn in der Zwischenzeit gemacht? Geht es Ihnen denn gut? Bei mir kommen oft ins Programm so Leute, die keinen Fernseher haben, was ich total sympathisch finde, an denen völlig vorbeigeht, was ich sonst mache, aber die diese Programme lieben. Und das schätze ich natürlich total. Aber es kommen doch auch Jüngere, die zum Beispiel Mein Leben und ich gesehen haben, diese RTL-Serie, das ja sozusagen für Jugendliche war. Die kriegen das auch mit und die sind dann überrascht oder die kommen mit ihren Eltern. Das ist ein ganz prima Programm auch für generationenübergreifende Familienbesuche, weil dann die Kinder sagen, ah, das ist ein tolles Programm und die Mutter soll dann mitkommen oder der Vater und die sind dann meine Generation und dann sind alle glücklich.
Also die Stichworte haben Sie jetzt schon zusätzlich zu dem Gesang gegeben. RTL, also Fernsehen, Serien, als Kommissarin sind Sie unterwegs und das eben auch schon seit Jahrzehnten. Ich habe gelesen, jemand nannte sie mal die German Meryl Streep.
Gefällt das ist Ihnen süß. Das? Ja, das war eine amerikanische Journalistin. Das war total süß. Also das finde ich natürlich, da habe ich schallend gelacht. Aber das kriegt man nicht so oft gesagt. Das werde ich auch nie wieder hören. Deswegen höre ich es natürlich gerne, wenn das jemand. Die hatte so den Eindruck, ich war in der Jury von einem Frauenfilmfestival und ich kriegte da so einen Abend, wo sozusagen mein Werk in Anführungszeichen vorgestellt wurde. Und dann sie hatte am Schluss dann den Eindruck, ich sei die German Meryl Streep.
Auf jeden Fall haben Sie den Bekanntheitsgrad hier in unserem Land auf jeden Fall. Theater spielen Sie aber auch oder haben es jetzt kürzlich wieder getan, nach einer sehr, sehr langen Pause?
Genau, 30 Jahre habe ich nicht auf der Bühne gespielt, bis auf meine eigenen Shows, also nicht im Ensemble gespielt. Und dann habe ich also vor 1,5 Jahren den Sprung gewagt, dass ich bei dem Musical Cabaret eine Rolle übernommen habe. Und zwar eine Rolle, die vorher unter anderem Angela Winkler gespielt hat, die ich sehr verehre. Das war also natürlich ein Riesenschritt für mich, da durfte ich gar nicht dran denken. Aber das war sehr schön. Es war eine Spielrolle mit Gesang. Das passt eigentlich super für mich. Und Cabaret ist auch nicht so ein klassisches Musical. Mit denen kann ich nämlich ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen. Diese ganzen Andrew Lloyd Webber Sachen ist überhaupt nicht mein Ding. Und Cabaret hat einfach großartige Musiken und ist eine tolle politische Geschichte, die ja natürlich zu Berlin passt. Und da ist dieses ältliche Fräulein Schneider, das sich auf ihre alten Tage noch verliebt in den jüdischen Obsthändler. Sie ist die Pensionswirtin, der bei ihr ein Zimmer gemietet hat. Und es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo die tragische Geschichte des jungen Paars, das auch nicht zusammenkommt, so ein bisschen gespiegelt wird. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht und das hat mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen Schwung gegeben, mit meinem eigenen Programm dann ja, mich mal ein bisschen intensiver zu befassen und dann damit wieder rauszukommen, weil ich musste da auch so singen, was ich eigentlich gar nicht kann. Das hat eine Lage, die ich gar nicht kann in Cabaret. Das ist, da muss ich mit Kopfstimme singen, singe ich nie. Und da musste ich so wirklich ziemlich hart arbeiten und kämpfen. Und das ist ja immer gut, wenn man an seine Grenzen geht. Das bringt ein, tatsächlich ist nicht nur so eine buddhistische Ausdrucksweise, sondern stimmt wirklich. Und da war ich umso befreiter dann, als ich in meinem eigenen Programm sozusagen belagenkonform für mich einfach das machen konnte, wo ich weiß, das liegt mir. Ich habe aber auch da mich andere Sachen getraut. Also ich habe auch, was weiß ich, ein Disco Pet Shop Boys Stück, also was Dusty Springfield dann gesungen hat später, habe ich reingenommen. Das hätte ich früher, hätte ich immer gesagt, also Disco war überhaupt nicht meine Welt. Aber das zu probieren, habe ich mich, glaube ich, getraut, weil ich dieses Cabaret gemacht hatte und einfach angestupst war in ganz vieler Hinsicht.
Maren Kreumann, Sie scheinen Ihre Grenzen immer weiter auszuweiten.
Ja, ich hoffe, das geht noch ein bisschen weiter, ja.
2008 feierte das Zimmertheater Tübingen 50-jähriges Bestehen. Und das waren Ihre allerersten Bretter, auf denen Sie dann beruflich standen und die damals die Welt für Sie bedeuteten. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Anfänge?
Also, es war ja die Zeit der Zimmertheater in den 60ern. Das sind also immer so Kellertheater, 100 Leute gehen rein, man trug schwarz. Im Wesentlichen spielte Araball, Anoui, Peter Handke. So, das war so das Repertoire und das war so ein bisschen, wo
sehr
die
existenzialistisch
und die, genau, die Intellektuellen gingen dahin und das waren gar nicht kommerziell natürlich. Und wir hatten damals in Tübingen einen wunderbaren Theaterleiter, der war Tänzer und komplett unintellektuell und der machte großartige, man höre und staune, Musical-Inszenierungen, damals schon 1966, The Fantastics hat er gemacht, wo er sowas machte, wie dass er den Publikumsraum bespielen ließ und die Zuschauer saßen auf der Bühne. Also der hat irgendwie total das Denken auch in einem kleinen Ort, in der kleinen Unistadt Tübingen durcheinander gebracht und den fand ich ganz, ganz toll und da habe ich mich dann irgendwann beworben in einem Anfall von Mut, als ich aus den USA zurückkam, wo ich Schauspielunterricht genommen hatte und da habe ich dann gespielt und durfte dabei sein, also als Anfängerin, aber ich war dann also auch in anderen Stücken dabei, habe über 2 Jahre da gespielt und konnte mich ausprobieren und war im Grunde, das war meine Anfängerinnenzeit im Theater. Und das, wir waren ganz viel auf Tournee, das Theater kriegte ganz viele Preise, es hatte ein sehr hohes Niveau zu dem Zeitpunkt. Und das endete tragisch, weil der Salvatore Pottini, so hieß der Intendant, der hat sich umgebracht in einer Schaffenskrise. Heute würde man sagen, er hatte eine Depression, das Wort war damals völlig tabu, aber das war es sicher. Und dann gab es die politischen Implikationen auch, dann wurde er sozusagen einem konservativen Flügel zugerechnet in Tübingen und die Linken, in Anführungszeichen muss man immer sagen, im Ensemble, im Zimmertheaterensemble, die wollten dann Mitbestimmung, das hat er alles nicht verkraftet. Also da kam ganz viel zusammen und in der Rückschau finde ich es eben so ganz furchtbar, wie rigide alle Seiten damals waren und wie unerbittlich man gegeneinander kämpfte. Und wenn man heute, wo 3-mal im Jahr ein Titel im Stern ist über Depression oder so, wenn man mit dieser Krankheit auch anders hätte umgehen können, also man hätte irgendwie einen Weg finden können, wie dieser Mann nicht diese katastrophale Einsamkeit empfindet und sich dann umbringt, glaube ich. Mhm. Also gut, bei Depression, das kann man nie sagen, hätte. Aber ich finde im Nachhinein erschütternd, wie gnadenlos wir in allen Parteien dieser Auseinandersetzung waren.
Sie waren gerade im Konjunktiv, hätte. Was wäre passiert, wenn Sie Ihren Studienplatz am Max-Reinhardt-Seminar, den Sie abgelehnt haben, wenn Sie den doch angenommen hätten? Wäre Ihr Weg anders verlaufen? Was glauben Sie, Maren Kreumann?
Ich habe da oft drüber nachgedacht, was wäre aus mir geworden. Ich habe dann verfolgt, die anderen aus meinem Jahrgang. Ich wäre sicher erstmal an einem Theater gewesen und hätte rauf und runter Rollen gespielt. Und zwar wäre ich sicher nicht an einem schlechten Theater gewesen. Also ich hätte, glaube ich, einen ganz guten Einstieg gehabt. Und dann, glaube ich, hätte es mich aber doch noch gepackt, weil ich ja schon mein Studium angefangen hatte,
Romanistik. Und das wollten Sie. Das war der Grund, warum Sie das abgelehnt haben.
Ja, ich wollte das fertig machen. Und ich hatte irgendwie so einen Horror vor diesem Abbrechertum, wahrscheinlich beeinflusst durch meine Eltern, vor allem meine preußische Mutter, die also sozusagen, was man anfängt, macht man auch fertig. Was ich heute übrigens gar nicht finde, dass es immer richtig ist. Manchmal ist es absolut richtig, etwas ganz bewusst nicht fertig zu machen, finde ich. Aber in dem Fall war es, glaube ich, richtig, das zu machen, weil es mich wirklich interessiert hat. Und ich hatte damals, das war eben, ich glaube 71, als ich diese Aufnahmeprüfung bestand, da war so viel an der Uni los und ich hatte das Gefühl, da muss ich so viel nachholen. Das ist so viel, was ich als wirklich naives Bildungsbürgerkind in Tübingen einfach verpasst hatte. Die ganze Arbeiterbewegung, in Tübingen gab es doch keine Arbeiter, da gab es Uniangestellte und Professoren und Studenten. So. Das war mir wirklich total neu und ich hatte das Gefühl, ich muss da ganz viel nachholen und da ist es, wo es auch passiert, wo ich auch sozusagen Nahrung für mein Hirn mehr kriege, als wenn ich jetzt auf so einer, wenn auch sehr guten Schauspielschule gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich hätte es sicher in meinem Beruf, ich bin ja dann Schauspielerin geworden, nach langem Zögern, hätte ich es wahrscheinlich leichter gehabt und ich hätte vor allem weniger Selbstzweifel gehabt, wenn ich diese Schule gemacht hätte und sah, also für mir selber auch hätte sagen, ich habe das 3 oder 4 Jahre waren es dann gemacht und ich kann das, obwohl ich es auch wieder für den Beruf ganz gut finde, dass man immer wieder demütig wird und denkt, ich muss jedes Mal von neu anfangen. Und ich kenne ganz viele Kollegen, die ja die Schauspielschule gemacht haben, denen das auch so geht. Und zwar sind es die Besten, die dann immer sagen, ich habe das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Das finde ich dann ganz toll. Und das kann ich ja auch bieten, dass ich immer nicht weiß, wie es geht und immer wieder neu anfangen muss und wahnsinnig viel auch von Kollegen lerne. Und vielleicht ist das als Haltung gar nicht schlecht, auch zum Altwerden, dass ich immer denke, ich kann das noch nicht. Ich muss eher gucken. Ich muss einfach gucken und ich muss lernen und ich muss mich öffnen und einfach sehen, wie ich das hinkriege. Also diese Sicherheit, die auch bräsig werden kann. Man wird dann breithüftig und bräsig und denkt, oh, spielig dir so. Und manchmal sehe ich im Fernsehen Kollegen, wo ich denke, die sind super, aber irgendwie strahlen die aus, als wollten sie immer sagen, Kinder, das spielig euch, ist doch kein Problem. So. Und so werde ich nie sein und vielleicht ist das auch gut.
Geprägt hat sie die Musik schon früh und da scheint sich ja die Idee der Entwicklung wirklich durchgemändelt zu haben bei Ihnen. Los ging das alles wohl mit Bach, ist es richtig?
Ja, ich bin mit 5 in den Kirchenchor eingetreten. Das hieß in Tübingen das Chörle. Das war die Kinderabteilung der Jugendkantorei. Und in Tübingen war eine wahnsinnig tolle Musikszene, die ganz stark kirchlich geprägt war, also die in der evangelischen Kirche. Da war ein Kirchenmusikdirektor, der hat den Laden geschmissen. Es gab 3 Altersstufen der Kantoreien und die wechselten sich ab und wir sangen dann alle 3 Wochen im Gottesdienst und es gab Samstagabend immer Motette in der Stiftskirche und da waren wir auch schon als Kinder sozusagen eingebunden in die großen Motetten. Wir durften mit dem großen Chor singen, durften auch mal alleine eine Motette gestalten und das war aber nie irgendwas Berufliches, sondern es gehörte einfach zum Leben. Meine Mutter sang wahnsinnig gern, meine Mutter kam aus einer musikalischen Familie, meine Oma sang und es war nie der Gedanke dran, dass man das irgendwie beruflich verwerten kann. Nein, man machte das, weil es Spaß machte und weil es zum Leben gehörte. Und das finde ich im Nachhinein natürlich ein super Ansatz, weil es stellt sich heraus, dass ich die ganzen Sachen, die ich so richtig gelernt habe, klassisches Ballett, Latein und Griechisch, Französisch, später dann noch nach dem Abitur, die habe ich ja nicht zum Beruf gewählt, sondern ich habe das gewählt, was ich eigentlich immer nebenbei machte, singen und ja, Schauspielen, wo ich, wie ich gesagt habe, eigentlich immer noch gucken muss, wie ich es hinkriege. Das mache ich nun auf einmal beruflich und nicht diese Sachen, wo ich auch die Regeln genau kenne. Wahrscheinlich haben mich diese Regeln genau auch eingeschüchtert. Wenn man so genau weiß, das und das müsste man können, um es beruflich zu machen, dann fängt man ja gar nicht erst an.
In Erinnerung an diese Zeit, in der Sie Motetten gesungen haben, wahrscheinlich diese auch öfters aus Jesu meine Freude.
Ja, Jesu meine Freude war fest im Repertoire, das kam öfter, haben wir öfter gesungen.
Ihr seid aber nicht fleischlich. Jetzt ist das Kollegium Vokale Gent dran unter Philipp Herwige.
Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern gar.
Maren Kreumann hat sich diesen Teil dieser Motette von Johann Sebastian Bach ausgesucht, heute in unserem Doppelkopfgespräch. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Ja, wenn man als junger Mensch singt, ihr aber seid nicht fleischlich, ihr seid geistlich, beeinflusst einen das? Hat sie das beeinflusst oder ging es wirklich nur um das Singen, um die Musik?
Ja, diese Worte waren mir ja ferner eigentlich bei diesem Bach immer. Es war auch oft so, dass ich die Texte gar nicht richtig, obwohl es ja auf Deutsch war, und alle sagten immer, englische Texte versteht man nicht bei der Negermusik. Aber ich habe eigentlich die deutschen Texte bei Bach nicht so richtig verstanden. Fand aber die Musik total super. Und es ist ja so sinnlich und auch so sinnenfroh, wenn man das so hört. Also das ist eigentlich ja ganz, steht im Widerspruch zu diesem, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern man denkt dann, das ist alles vergeistigt, das ist total sinnlich. Also das überwog für mich.
Sinnlich, das ist das Stichwort für ihre vielseitigen musischen Begabungen als Sängerin, als Schauspielerin und Schauspielerei. Das ist ihr hauptberufliches Standbein. Ein bisschen haben wir schon über das Theater auch gesprochen. Wie reagierten denn ihre Eltern, als sie ausscherten aus dieser gutbürgerlichen Berufsidee und erst zum Theater gingen und jetzt der Star des deutschen Fernsehens sind?
Ja, das hat mein Vater ja leider nicht mehr mitgekriegt. Der ist schon 1980 gestorben. Das hätte mich mal interessiert, was er dazu gesagt hätte. Ich glaube, er hätte es super gefunden. Er hätte vor allem, glaube ich, sehr gelacht über meine Bühnenprogramme. Das war ein Mensch, der sehr herzlich lachen konnte.
Haben Sie den Humor von ihm?
Ja, ja. Ich habe auch das etwas keckernde Lachen, das man immer raushört, wenn ich im Publikum sitze, sage immer Leute, ja, ja, ich habe gleich gehört, du sitzt da vorne. Und so hat mein Vater auch gelacht. Und ich glaube, das hätte ihm gut gefallen. Ich habe ja gar nicht diesen Berufsweg gleich eingeschlagen. Ich habe das ja neben dem Studium gemacht zunächst. Begabt sein durfte ich ja immer. Das ist ja in den bildungsbürgerlichen Familien auch so. Begabt sein dürfen die Kinder schon, aber machen sie es zum Beruf. Das ist die große Hürde. Wird das Kind davon leben können, dass sie diese brotlose Kunst so? Und dann ist auch dieser andere Gedanke, gerade so in so bestimmten Kreisen, wo die Kultur und Kunst hochgeschätzt wird, wird dann gerne, ist so das Denken, wenn man aber Sängerin wird, dann muss man Barbara Streisand mindestens sein oder wenn man Künstler wird, muss man Picasso sein oder so. Und dieser Anspruch, der hat mich eingeschüchtert. Auch deswegen habe ich so lange gebraucht, bis ich mich durchgerungen habe, das zu machen. Also nicht nur, weil mich das andere tatsächlich, das Studium auch sehr interessiert hat und das Theoretische und das Politische und die gesellschaftliche Einordnung immer interessiert hat, sondern auch wegen dieses Anspruchs. Und wenn ich so sehe heute die jungen Schauspieler, oft kommen die übrigens, besonders wenn sie aus der DDR, aus dem Osten kommen, sind das ja Schauspielerdynastien. Und da kommen junge Menschen, für die ist das selbstverständlich, da haben die Eltern schon gespielt. Aber auch bei uns im Westen natürlich, kennen wir alle diese großen Schauspielerfilme, da hat man dieses Skrupel nicht. Und ich glaube, das hat mich mindestens 10, 15 Jahre gekostet, einfach diese Skrupel zu überwinden. Ich glaube, meine Mutter hat irgendwann mit meinem ersten Soloprogramm, hat die sich damit angefreundet. Da hat sie gesagt, da hast du was ganz Eigenständiges geschaffen. Das war zum ersten Mal so ein richtiges Lob von meiner Mutter. Ab da hat sie mich auch gestützt in diesem Berufswunsch. Aber da war ich schon Anfang 30. Da hatte ich Staatsexamen gemacht, alles, und war schon Anfang 30. Das hat einfach lange gedauert.
Der hohe Anspruch, der ist ja auch eine Motivationsschraube sozusagen, ein Motor, um gut zu sein. Man muss fleißig sein, auch um gut zu sein, nicht nur begabt.
Ja.
Trotzdem kann einen so ein hoher Anspruch auch total stressen.
Ja.
Wo stehen Sie da heute mit Anfang 60, Maren Kreumann?
Gestresst hat das mich früher schon, oder es hat mich, sagen wir mal, vorsichtig gemacht. Ich habe immer so, dieses Selbstkritische war immer so stark. Ist vielleicht manchmal bei Frauen auch noch stärker als bei Männern, denke ich, dass man denkt, ah, doch nicht gut genug, oder kann ich das wirklich, oder irgendwann finden sie raus, dass ich das alles gar nicht kann oder so. Und dafür war ich immer sehr offen für diese, deswegen bin ich ja auch leicht zu entmutigen, oder umgekehrt, brauche lange, bis ich so ein sehr gefestigtes Selbstbewusstsein habe. Und vielleicht bin ich deswegen auch so froh jetzt oder so relativ gelassen im Alter, weil ich merke, die Zeit habe ich einfach gebraucht, um das Selbstbewusstsein zu kriegen und um sagen zu können, ja, ich bin, glaube ich, doch richtig in dem Beruf. Das waren schon richtige Entscheidungen. Und ich mache es vielleicht anders, aber das andere ist nicht unbedingt schlechter, weil es abweicht von den anderen, sondern vielleicht habe ich ja auch was anderes anzubieten, weil ich mich mit anderen Dingen noch befasst habe. Und das selber für mich positiv zu würdigen, dazu habe ich eben bis jetzt gebraucht, und jetzt ist es dann aber auch gut. Da bin ich jetzt angekommen.
Im Fernsehen, wir hatten es vorhin schon angesprochen, sind Sie zum Beispiel als Kriminaldirektorin in der Krimiserie Fleming zu sehen. Weibliche Kriminalerinnen in Führungspositionen, die sind heute im Fernsehen ganz normal, ja? Das war früher nicht so.
Ja, das ist auch, glaube ich, einerseits eine späte Frucht der Frauenbewegung oder der Frauen, die irgendwann ihresgleichen am Fernsehschirm vermisst haben. Es ist aber auch, glaube ich, eine Frucht der Quote, und das sollte man nicht unterschätzen, dass die Fernsehverantwortlichen, die haben nicht lauter Frauen eingesetzt, weil sie so feministisch sind, sondern die haben sich gesagt, es sitzen mehr Frauen vorm Fernseher als Männer, und wir müssen verdammt nochmal die bedienen. Und die wollen was sehen, was sie interessiert. Also das ist auch ein Grund. Aber ist uns ja wurscht, der Effekt ist gut. Es sind viele starke Frauen jetzt als Kriminalkommissarin zu sehen. Manchmal denke ich etwas mehr als im wirklichen Leben so fast. Aber das ist nicht schlecht. Also in dem Beruf Kommissarin haben wir jetzt richtig sozusagen einen Soll erfüllt. Und da haben wir viele gute Frauen anzugucken. Es ist auf alle Fälle toll. Es ist in anderen Bereichen ist trotzdem noch Nachholbedarf, zum Beispiel was Komik bei Frauen angeht. Da sind sie alle irgendwie zurückhaltend und trauen sich eigentlich nur so ein bisschen angepassten Schmunzelhumor. Also mit die Drehbuchautoren, die Produzenten, die Regisseure und so richtig bösartige Komik ist bei Frauen selten. Dabei ist das bösartige Voraussetzung dafür, dass es wirklich lustig wird.
Richtig lustig war die Fernsehserie mit den 6 Frauen und sie sind eine Gynäkologin, genau, mit roten Haaren.
Klimawechsel. Das war so ein böser Humor, den ich meine.
Ich wollte auf Doris Dörri zu sprechen kommen, mit der Sie augenscheinlich gerne zusammenarbeiten. Ja. Genau, weil sie diesen Humor hat?
Ja.
Tiefe auch?
Ja, da haben wir uns richtig gefunden. Also ich hatte sie schon immer gefunden. Ich fand sie schon immer toll. Und ich war dann ganz erstaunt, dass sie auch mit meinem Humor was anfangen konnte. Und dass sie mich auch schon auf dem Schirm hatte, schon länger, wie sie mir dann sagte. Und das war einfach pures Glück, als wir da zusammengefunden haben bei Klimawechsel. Und ich diese gemeine, bösartige und sehr gut geschriebene, komische Figur dieser Gynäkologin spielen durfte. Das ist ein ähnlicher Humor und ich fand, dass Doris Dörrie da weitermacht, wo ich mit Nachtschwester Kräumann irgendwie einige Jahre vorher aufgehört hatte, nämlich bei so einem Humor, den eigentlich sich keiner traut und den sie auch im Fernsehen, wie man in Berlin sagt, dritte Person, Plural sie, wenn man die meint, die Oberen, den sie eigentlich nicht haben wollen, aber irgendwann kommt eine Frau und macht es einfach und dann wird es auch erkannt und geschätzt und dann ist der Frauenhumor auch danach ein Stück weitergekommen, finde ich. Also dann hat man wenigstens mal gezeigt, wie Frauen auch Komik betreiben können, nämlich wie in den USA und wie in England auch. Das ist bei uns ja so ein bisschen unterentwickelt, weil Humor auch nicht so, nicht so geschätzt wird und auch bei Frauen offensichtlich nicht so als die Grundqualität angesehen wird.
Hatten Sie da Vorbilder? Ihrem Vater, über den wir schon gesprochen haben?
Ja, für Ironie sind tatsächlich Männer Vorbilder gewesen. Also ich habe 4 Brüder und einen Vater und es wurde viel gelacht und viel witzige Situationen gab es zu Hause. Und das ist eigentlich was ich bei Männern gesehen habe. Mein ältester Bruder brachte Ende der 50er die österreichischen Kabarettisten Qualtinger und auch Georg Kreisler habe ich damals schon auswendig gekonnt. So später habe ich dann mich umgeguckt, was es für Frauen gibt und dann, als ich meine eigene Sendung machte, waren French and Saunders, das sind britische Komikerinnen, die lange zusammengearbeitet haben und auch selber produzieren und selber schreiben, das ist für mich wichtig. Das waren so eine Art Vorbilder, die ich auch in der Gnadenlosigkeit des Humors also wegweisend fand, dass die auch, was weiß ich, Konkurrenzsituationen ausspielen, ohne dass man jetzt sagt, Frauen müssen immer Konkurrent sein, sondern sie machen sich ja lustig. Sie haben ja die Souveränität, sich selber zu verarschen. Und das ist ja der entscheidende Schritt. Und es gibt in den USA mittlerweile auch Comedy-Autorinnen und Komikerinnen, die sind hier nicht alle mit Namen bekannt, aber da schreiben die Frauen und da gibt es, Whoopi Goldberg ist eine davon oder so, die ganzen, die bei Saturday Night Live mitgemacht haben. Das war die Vorbildsendung für RTL Samstagnacht damals. Da gab es viel mehr Frauen, weil ich glaube, Humor insgesamt in der amerikanischen, in der angelsächsischen Kultur besser verankert ist und alle möglichen Bevölkerungsgruppen Humor betreiben und nicht nur die Männer. Und bei uns war das immer so ein bisschen so einfach eine Männerdomäne. Wenn man guckt, wer die großen Komiker sind bei uns, sind das alles Männer und die Frauen sind dann als die Partnerinnen der großen Männer wie Evelyn Hamann oder auch die wunderbare Gisela Schneeberger oder so. Das sind dann, die haben mehr als die Partnerinnen der großen Komiker angefangen. Es wurde für sie geschrieben. Und dann haben sie sich, wenn es gut lief, emanzipiert und selber auch was gemacht, wie Gisela Schneeberger, die auch selber schreiben kann, eine tolle Schauspielerin ist. Aber ja, mit selber schreiben anzufangen, das ist bei uns eben sehr schwer. Und da ist Doris Dörrie ein absolutes Vorbild.
Und Sie, Ihre vielleicht kongeniale Interpretin, Maren Kräumann. Eine Ihrer Vorbilder, das hatten wir ganz zu Beginn unseres Gesprächs, war zumindest musikalisch oder ist musikalisch Dusty Springfield. Und die hören wir jetzt im Original.
Ja, bitte, bitte, bitte immer das, die Son of a Preacher Man.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one
was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
Im Original Dusty Springfield, zu hören als Interpretation in Maren Kreumanns neuem Bühnen-Soloprogramm In My 60s, mit dem sie im Jahr 2012 durch die Bundesrepublik tourt, wenn sie nicht dreht, wenn sie nicht Theater spielt. Sie ist heute mein Doppelkopfgast. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Ja, was tun Sie zurzeit? Drehen Sie? Spielen Sie Theater, wenn Sie nicht singen?
Ich muss gleich noch korrigieren. Das Son of a Preacher Man habe ich nicht in meinem Programm. Und deswegen habe ich mir das gewünscht, damit auch mal eins, was ich nicht selber verarbeitet habe,
drankommt. Aber eine so. Dusty Springfield-Nummer ist trotzdem in Ihrem Programm drin.
Ganz viele. Die ist die zentrale Künstlerpersönlichkeit in meinem neuen Programm. Ja, ganz klar. Nee, ich drehe jetzt wieder Fleming. Das ist die ZDF-Serie mit Samuel Finzi und Claudia Michelsen, wo ich die Chefin der beiden Kommissare spiele. Er spielt den Psychologen, der so ein bisschen verstiegene Theorien manchmal hat und ganz skurril ist. Ich finde das ein super Typ. Ich finde die beiden auch ganz toll zusammen. Und da bin ich in der letzten Staffel eingestiegen als sozusagen Chefin. Und es gefällt mir sehr gut, dass ich die beiden zusammen, also ihn vor allem zusammenstauchen darf manchmal. Aber dann aber doch meistens auch nicht recht habe, weil er dann ja immer richtig liegt. Also Krimi finde ich auch ein Genre, was gut zu mir passt. Und dass ich da jetzt irgendwann mal gelandet bin, war auch irgendwie Zeit, fand ich. Also das ist schön. Und ja, wir machen Tournee und das sind die Hauptstandbeine im Moment.
Theaterbühne, Filmkamera, Solobühne hat natürlich miteinander zu tun und ist doch sehr unterschiedlich, oder?
Das ist total unterschiedlich. Vor allem ist es bei mir unterschiedlicher als bei anderen Künstlern, die man aus dem Fernsehen kennt und die dann ein Programm machen, was genauso ist wie das, was sie im Fernsehen machen. Also zum Beispiel die Comedians, das ist ein Musterbeispiel. Die machen einfach diese Art, verwurschen, sie lassen sich ein abendfüllendes Programm schreiben, gehen dann auf Tournee. Ich mache mit meinen Popstücken und mit meiner Aufarbeitung dieser meiner Geschichte und meiner Entwicklung und der Geschlechterrollenaspekte was total anderes, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass ich es mache, wenn man mich spielen sieht als Kommissarin oder in Mein Leben und ich als die durchgeknallte Hippie-Mutter oder auch bei Klimawechsel. Es kommen immer wieder Leute, die sagen, ach, wir wussten das ja, es stimmt auch. Und deswegen, das ist auch ganz schwer zu vermarkten. Also wenn jemand einfach nur sozusagen seinem Image entsprechend einen Abend macht, läuft es von selber. Und bei mir ist es richtig eine andere Facette und es sind vor allem andere Gedanken. Und das macht es aber natürlich auch reizvoll. Und ich hoffe, dass die Leute eben dann trotzdem kommen, obwohl sie sich nicht vorstellen können, was es ist.
Also das ist die Arbeit, die Sie selbst aktiv ausführen. Sie sind aber auch Jurorin in verschiedenen Jurys sitzen und saßen Sie immer wieder.
Macht total Hessischer Spaß.
Filmpreisfrauen.
Macht, ja, Filmpreis. Macht auf einmal auf der Seite der Macht sitzen und selber bewerten. Ja. Finde ich ganz toll.
Und Frauenfilmfestival, das haben Sie vorhin schon erwähnt, Maren Kreumann, da möchte ich anknüpfen an den Punkt Feminismus. Sie sind bekennende Lesbe, Sie leben auch in einer lesbischen Beziehung seit vielen Jahren und Sie sind vor allen Dingen Feministin. Hat sich der Feminismus noch nicht überholt?
Nee, überhaupt nicht. Also das wird ja alle drei Jahre wird dann wieder gesagt, irgendwie haben wir irgendwie kleine Fortschritte. Es gibt eine Frau, was weiß ich, Angela Merkel als Kanzler irgendwie. So, da wird gesagt, jetzt brauchen wir den Feminismus überhaupt nicht mehr. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Denn es ist einfach nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass Frauen in Führungspositionen kommen, aber auch in bestimmten Bereichen des Lebens sind sie ja unterpräsentiert, wie in den Naturwissenschaften oder wie in Gerichten, an Gerichtshöfen, vor allem in den Chefetagen der großen Konzerne. Es ist ja völlig klar, dass Frauen da immer noch unterrepräsentiert sind. Sonst würde ja auch nicht jemand wie Ursula von der Leyen aus so einer Partei wie Ursula von der Leyen sogar für eine Quote da. Also dass die Quotenforderungen in der CSU sogar und CDU angekommen sind, ist ja ein Beleg dafür, dass sie auch also gar keine andere Möglichkeit sehen, um das jemals zu ändern. Und ja, es hat sich ganz viel getan, ist ja völlig klar. Wir sind auch zum Teil in Machtpositionen, aber wir sind auch zum Teil immer noch total schnell bereit, eigentlich durch Anpassung, durch Erfüllen von männlichen Erwartungen unsere Karrieren zu gestalten. Und das finde ich immer schade. Also Carla Bruni zum Beispiel finde ich so ein klassisches altmodisches Modell in moderner Form, sieht gut aus, lässt sich gut fotografieren, aber die Art, Karriere zu machen, ist doch total, hätte es also vor ungefähr 100 Jahren dann auch schon gegeben. Und das wird denn jetzt groß gefeiert und alle sagen, ach, was für ein schönes Paar. Darauf kommt es ja gar nicht an. Dass sie ihre Lieder macht, das wäre das Tolle. Also das ist auch nach wie vor das Tolle. Und sie vermarktet sich jetzt umso besser, weil sie Präsidentengattin ist. Aber im Prinzip ist es doch so, dass es toll wäre, selber Präsidentin zu werden. So.
Lesbisch zu sein hat mit Feminismus überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei. Für mich unterschiedliche Stiefel. Ist das noch ein Tabu? Also in Berlin sicher nicht, wo Sie leben.
Ja, das kommt drauf an. In Kreuzberg, in bestimmten Straßenzügen, ist es kein Tabu. Aber dann gehen Sie mal in ein bürgerliches Viertel, Wilmersdorf, Schöneberg, und dann tun die beiden Frauen, die noch vorher Händchen gehalten haben, wenn es jetzt irgendwie dann doch Sonntagnachmittags ist und was weiß ich, sie gehen irgendwo spazieren und die ganzen konservativen Sonntagsspaziergänge kommen, tun die dann doch schnell die Hände auseinander oder so. Also Berlin ist eine Großstadt, aber es ist auch gleichzeitig viele Kleinstädte und es gibt auch ganz spießige Ecken und es gibt viele Leute, die sich auch in Berlin nicht trauen. Also ein Mann aus meinem Bekanntenkreis hat sich neulich zu seinem 40. Geburtstag geoutet. Das war ein großer Erfolg. Der weiß eigentlich seit 20 Jahren, dass er schwul ist, aber hat sich jetzt erst getraut. Ich meine, das gibt es auch, und vor allem in anderen Gegenden Deutschlands ist es ja überhaupt noch nicht selbstverständlich. Also gerade da, wo ich herkomme, in Schwaben. Mein Gott, was haben die Frauen Angst und was für ein Doppelleben führen sie in den Erzählungen? Also wenn sie nach Berlin dann in die Subkultur mal fahren, dann sind sie da natürlich völlig offen lesbisch, aber dann kommen sie wieder nach Hause und sie reden überhaupt nicht mehr davon. Also so weit sind wir nur auch nicht. Sonst gäbe es auch mehr, von denen man es weiß übrigens.
So weit sind wir nur auch nicht, haben Sie gerade gesagt, Maren Kollmann. Anfang 60 sind Sie jetzt. Damit haben wir gestartet. Wir enden, oder ich ende mit meiner Frage, wohin wollen Sie noch, wenn Sie da jetzt gerade stehen, wo Sie stehen?
Mehr selber machen, mehr meine eigenen Gedanken umsetzen, in welcher Form auch immer. Da hat mich dieses Soloprogramm auch total bestärkt. Vielleicht sollte ich noch mehr als, sagen wir mal, Rollen zu spielen, die andere geschrieben haben, so an eigene Sachen hindenken, großräumig mal so.
Wir werden Sie begleiten,
das
aufmerksam begleiten. Mein Name ist Ulrike Schnallberg. Ich danke ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren, Maren Kollmann.
Ich danke Ihnen, Frau Schnallberg.
Ihr letzter Wunsch, ganz kurz noch, ist ein ganz besonderer Musikwunsch eines schwedischen Jazzmusikers, der leider nicht mehr lebt.
Ja, Jan Johansson. Die CD habe ich vor 2 Jahren entdeckt. Das ist ein ganz toller Jazzmusiker. Der hat einen Autounfall gehabt irgendwann in den 60ern. Also er war noch sehr jung und ist früh verstorben, hat aber ein tolles Werk hinterlassen und hat damals mit Leuten wie Stan Getz zum Beispiel gearbeitet. Und ich finde, das hört man auch der Musik ein bisschen an. Es ist sehr skandinavisch. Es ist ein Schwede, der hat bei den Pippi Langstrumpf-Filmen auch die Musiken gemacht. Er hat eine schwedische Form von Jazz gemacht, wo man sehr gut die skandinavischen Musiktraditionen, vor allem in den Harmonien, hört. Und es ist nur Klavier und Bass und es ist ultra cool. Heute würde man sagen, Chill-Out-Musik, das würde es aber klein machen. Für mich ist es eine Musik, die ich wahnsinnig gerne höre. Ja, wenn ich, das entspannt mich total, aber Chill-Out-Musik ist es deswegen noch lange nicht. Es ist ein ganz, ganz toller Jazz.
Nochmal herzlichen Dank, Maren Kollmann.
Danke Ihnen.